CFO Inside News.
Herzlich willkommen zur ersten Folge im Jahr 2026 der CFO Insights News mit dem lieben Daniel Winkler und mir, dem Thomas Knauf. Hallo Daniel, frohes Neues noch.
Hallo Thomas, ja, frohes Neues. Ich habe heute mal geguckt, laut Knigge bis zum 6. Januar. Danach darf man privat noch bis zum 10. Mir war das so irgendwie im Hinterkopf, weil ich bin auch noch dabei, wenn ich jetzt E-Mails schreibe, immer noch zu schreiben, gutes Neues, einen guten Start ins neue Jahr. Und dann stellt man mit Erschrecken fest, dass ja heute schon wieder der 15. Januar ist und ein halber Monat des neuen Jahres wieder vorbei.
Lass uns absichtlich gegen den Knigge verstoßen, finde ich. Also wir sagen trotzdem noch frohes Neues, auch der Hörerschaft. Ja
zumindest heute. Ja, was haben wir heute vor? 2026, ich hatte in der letzten Folge einen kleinen Jahresrückblick gemacht und heute können wir eigentlich mal darüber sprechen, wie wird denn eigentlich von unserer Warte aus das Jahr 2026? Dann haben wir eben mal gesagt, naja, es ist ja auch immer Jahresanfang, wo wir konfrontiert werden mit Gehaltsforderungen. Auch darüber können wir mal sprechen. Ich hatte schon die ersten Sparring-Termine mit Freunden, die jetzt solche Termine haben. Dachte ich gerade schon mal, dass es irgendwie oft an mir ist, wenn meine Kollegen, Ex-Kollegen, Freunde den Job wechseln, dass sie irgendwie ganz oft zu mir kommen und scheinbar jetzt auch bei den Gehaltsverhandlungen. Und dann würde ich ganz gerne einmal, und damit können wir vielleicht auch starten, sagen, was gibt's dieses Jahr eigentlich Neues, was die Steuer angeht, worauf man ja dann auch aus wirtschaftlicher Sicht achten muss. Was ist das für dich, Thomas?
Finde ich super, lass uns das so machen.
Gut, was die Steuer angeht, gibt es ja immer so, es nennt sich Steuerjahresgesetz 2025, obwohl es dann 2026 betrifft. Ich habe aber mal ein bisschen geguckt und gesagt, ich nehme auch noch mal ein paar andere ganz interessante Dinge mit rein. Für mich war das Interessanteste Dienstwagen, weil dort gab es auch schon letztes Jahr ein paar Änderungen, die mega interessant sind, und zwar vor allem, dass sich der Bruttolistenpreis für Elektroautos, die ja wissentlich nur mit 0,25% vom Bruttolistenpreis persönlich versteuert werden, von 70.000 Euro auf 100.000 Euro angestiegen ist. Das ist natürlich mega interessant. Christ, sag mal auf gut Deutsch, eine fette Kiste und zahlt kaum Steuern dafür. Noch dazu zahlt das Unternehmen keine Kfz-Steuer, wenn es ab dem 01.01.26 zugelassen ist, das ist ein bisschen zeitlich begrenzt, bis zum 31.12.2030. Und du hast, und das kam auch schon letztes Jahr, die Möglichkeit für alle Wagen, die dann wirklich gekauft werden, ist ja meistens im Unternehmenskontext eher Leasing, aber es gibt auch Unternehmen, die kaufen, eine Sonder-AFA von bis zu 75% im Jahr. Und das macht das natürlich extrem spannend. Und erinnerst dich vielleicht an unsere Diskussion aus den vorherigen Folgen, dass ich gesagt habe, naja, lass doch den ganzen Kram mit Verbrenner aus und so weiter. Macht es doch über den Weg, dass ihr es steuerlich so reizvoll macht, dass jeder, der nicht einigermaßen auf den Kopf gefallen ist, sagt, mein nächster Firmenwagen wird kein Hybrid. Mein nächster Firmenwagen wird eine fette E-Klasse mit Elektroantrieb, weil die ich für 100.000 Euro kriege. Oder was auch immer.
Ja, ich sehe das genauso wie du. Ich finde das als Incentivierungsinstrument auf jeden Fall sinnvoll. Wobei, da gibt es ja auch sehr kontroverse Diskussionen. Ne, wenn man so manchmal gerade so auf LinkedIn da sich da mal umschaut, wenn dann über diese Themen gesprochen wird, dass dann gesagt wird, naja, es ist ja immer trotzdem noch eine extreme Bevorzugung von Leuten, die im unternehmerischen Kontext halt Zugriff auf einen Firmenwagen haben, versus Leute, die das nicht können und deswegen ein E-Fahrzeug privat anschaffen, ja, und das dann am Ende des Tages aus ihrem reinen Netto irgendwie abbilden müssen und da jetzt nicht wirklich irgendwelche Goodies in Anführungsstrichen noch abstauben können.
Ja, jetzt sage ich dir aber mal das Gegenargument. Der deutsche Gebrauchtwagenautomarkt wird doch gespeist von Firmenwagen, die 2 oder 3 Jahre geleast werden und dann auf den Markt geballert werden. So, das heißt, alles, was jetzt reinkommt, kommt irgendwann auch auf der Ebene an. So viel zu dieser Diskussion. Und ich sagte ja eben, dass ich immer mal wieder Ansprechpartner bin für Freunde und Ex-Kollegen und so weiter, wenn die einen Job wechseln oder aber jetzt in diesem Jahr auch Kumpel, der mich letzte Woche anrief, sagt, Mensch, ich brauche mal deinen Rat. Ich habe jetzt 3 Jahre kein Gehaltsgespräch gehabt. Ich habe morgen eins. Und wir haben dann besprochen, was er so alles machen kann. Und unter anderem haben wir auch darüber gesprochen, dass er einen Firmenwagen vielleicht bekommen kann. Und letzter Stand ist, das kommt jetzt so. Er kriegt seine Gehaltserhöhung plus, weil sein altes Auto sowieso kaputt ist, einen Firmenwagen, Elektroauto, und er ist total happy jetzt.
Dann weiß ich ja, wen ich das nächste Mal anrufe, wenn ich das Thema habe.
Feel free. Oder wir machen es öffentlich über den Podcast. Also
auch gut.
Ich will nur sagen, ne, es ist mega mega spannend, wenn man jetzt da irgendwo vielleicht eine Gehaltserhöhung nicht verhandeln kann, aber das Unternehmen generell frei ist, Firmenwagen zu haben und hat vielleicht manchmal auch einen auf dem Hof stehen, weil irgendjemand gegangen ist, weiß sowieso nichts damit anzufangen. Und das ist natürlich immer blöd, dann ist immer die Frage 1% Versteuerung, aber mit einem Elektroauto und dann bis 100.000 Euro, das finde ich super reizvoll. Ehrlicherweise habe ich selber überlegt, ob das jetzt ein guter Grund ist, ein neues Auto anzuschaffen. Ja. Macht aber keinen Sinn. Ich brauche nur ein Auto. Unsere Familie fährt viel Fahrrad. Wir sind ja in Münster. Und ja, da muss ich den dreckigen Diesel weiterfahren, aber das ist ein Campermobil. Und von daher, das werde ich sowieso nicht abgeben. Und dann ein zweites daneben stellen, macht Stand heute keinen Sinn. Vielleicht irgendwann, wenn mein Sohn dann in 4 Jahren Führerschein macht, dann muss ich mal gucken, ob... Weil dann darf der meinen Camper, wenn nicht fahren.
Ja, ich muss auch mal überlegen, aber mein aktueller Firmenwagen, den ich fahre, also ich habe auch als Gehaltsbestandteil ein Firmenfahrzeug, der läuft noch bis, ich glaube, März 27. Also ich muss mir jetzt im Laufe des Jahres da tatsächlich mal Gedanken drüber machen.
Ja, also gut.
Weil ich fahre auch, wie du das gerade schon gesagt hast, ich oute mich auch, das ist noch ein ganz klassischer Verbrenner, ein Diesel auch. Ja, ich hatte das, als ich den genommen habe, so vor knapp, was, 2 Jahre, ich glaube 3, 3,5 Jahre läuft dieses Leasing bei dem Fahrzeug. Habe ich das bewusst auch nochmal so getroffen, weil wir bei uns, da wo wir wohnen, die Infrastruktur noch nicht so haben, wie ich die gerne hätte, um auf dieses Thema Elektrifizierung zu springen. Aber das wandelt sich gerade und bis März 27 ist noch ein bisschen Zeit und dann bin ich da natürlich auch offen für. Und wenn das dann so entsprechend in Anführungsstrichen gesponsert wird, so nenne ich das jetzt mal, dann ist es auf jeden Fall attraktiv.
Ja, es gibt ja so einen bayerischen Mobilhersteller, der gerade ein neues Modell auf den Markt gebracht hat, was habe ich mal im Test gelesen, da bin ich auch so ein bisschen ins Grübeln gekommen, weil der schafft mindestens 800 Kilometer, also so viel zu, es ist die Reichweite nicht da und das wirklich ein schickes Auto, ob das noch so in die 100.000 rein, was ich glaube so gerade eben mit ein bisschen Ausstattung, aber ja gut, du hast so ein bisschen Zeit, denk mal drüber nach, es gibt noch was ganz spannend ist in dem Kontext, nämlich für all die Leute, die dann natürlich sich sagen, ja gut, dann muss ich das ja privat laden. Der eine oder andere hat vielleicht auch eine Solaranlage da auf dem Dach. Da war es bislang so, dass das steuerfrei erstattet wird, wenn du deinen Firmenwagen lädst. Da gibt es jetzt eine Erschwernis und zwar brauchst du dann einen eigenen Stromzähler. Und dann kannst du im Grunde genommen dein, wenn du nachweist, wie dein Strompreis ist, kannst du den abrechnen. Aber ich glaube, der ist auch pauschaliert einmal im Jahr. Und im Moment sind, das habe ich nachgeguckt, 34 Cent pro Kilowattstunde. Ist natürlich mega interessant, wenn du auch noch eine Solaranlage auf dem Dach hast, im Sommer deine Energie nicht brauchst, du würdest sie normalerweise für 8 Cent ins Netz einspeisen. Jetzt würdest du sie in dein Auto einspeisen und die Rechnung, die gibst du noch steuerfrei deinem Arbeitgeber. Gut, also finde ich auch durchaus interessant. Also könnt ihr euch mal überlegen, ob das was für euch wäre.
Wir würden das machen. Also das man kann ja vielleicht auch mal eine Idee, eine Folge mal zu machen über so alternative Vergütungsthemen rund um ein klassisches Gehalt. Mhm. Ja, und wir interessieren uns sehr für solche Themen, weil einfach der Effekt aus Netto-Sicht für den Arbeitnehmer einfach viel spannender ist. Anderes Beispiel ist zum Beispiel sowas wie Kita-Beiträge zu übernehmen. Mhm. Ja, die kannst du dem Mitarbeiter, der Mitarbeiterin, kannst du die quasi voll auszahlen. Werden keine Steuern, keine Sozialversicherung drauf erhoben und die können das 1:1 dann an die Stadt oder was weiterreichen. Das heißt, da entlastet man die Haushaltskasse entsprechend. Und da gibt's auch diverse andere Baustellen, über die man sich da bewegen kann. Ist schon fast, glaube ich, dann eine eigene Folge wert, wenn man das mal im Detail aufdröseln wollte.
Ja, absolut. Ich hatte mal einen Kunden, der hatte, weil es gibt ja auch solche Dinge Richtung Mitarbeiterbeteiligung, dass du steuerfrei dann deine Mitarbeiter beteiligen kannst. Und da kam jemand um die Ecke. Das waren, glaube ich, 10 Leute, die haben sich mal aus dem universitären Umfeld selbstständig gemacht. 3 Gründer. Schon ein bisschen älter, ist richtig in Erinnerung, habe 10 Millionen Euro Umsatz und 40% Marge in dem Geschäftsfeld, was sie machen. Und die sagen, wir suchen nach allem, was wir irgendwo dem Mitarbeiter brutto gleich netto geben können. Das war ein ganz interessantes Gespräch, weil die hatten wirklich alles. Ich habe so ein paar Sachen abgeklopft und machen wir schon. Also man kann da auch einen Sport draus betreiben, will ich sagen.
Absolut. Es hat natürlich auch eine Downside, wenn man das macht als Unternehmen. Es erhöht halt den Verwaltungsaufwand. Ja, darüber muss man sich im Klaren sein.
Wenn du vielleicht so ein Geschäftsmodell hast, wo dann 4 Millionen überbleiben, bei 10 Leuten hast du vielleicht dann noch die Zeit. Ne? Also das,
dann ist das okay.
Das ist natürlich eine extreme Luxussituation. Ja. Was auch dazu gehört, das ist auch ein Punkt, der ja dieses Jahr kam, auch viel durch die Presse gegangen ist, die Aktivrente, wie man jetzt so schön sagt. Das heißt, du bist eigentlich in Rente, willst weiterarbeiten, dann kannst du bis zu 2000 Euro steuerfreien zu verdienen. Da habe ich mich persönlich ja schon gefreut und gedacht, Mensch, klasse, dann kann ich ja jetzt bis 70 arbeiten und oder eigentlich bis 80. Ich kann ja aus meiner Gesellschaft, bis ich tot umfalle, mir immer die 2000 Euro genehmigen. Dem scheint aber nicht zu sein, zumindest Stand heute, weil Freiberufler und Selbstständige sind explizit ausgenommen. Ob das jetzt für einen GmbH-Geschäftsführer einer WPG gilt, weiß ich nicht. Also so tief bin ich noch nicht eingestiegen. Aber das ist natürlich ein Unding, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Du kannst ja schlecht sagen, der selbstständige Fliesenleger, der muss mit 67 Steuern zahlen und der angestellte Fliesenleger darf 2000 Euro frei bekommen. Also da bin ich mal gespannt, ja, was das Bundesverfassungsgericht dazu sagt.
Genau, das interessiert mich auch. Ich habe es nämlich auch im Familienkreis, die Situation, dass da jemand in den Ruhestand gegangen ist, der Arbeitgeber aber quasi darum gebeten hat, ob er nicht noch ein bisschen länger dabei bleiben kann. Und da war der erste Aufschlag, das ja in so ein selbstständiges Modell zu überführen. Also derjenige schreibt quasi Rechnung. Jetzt lassen wir mal die ganze Diskussion Scheinselbstständigkeit mal außen vor. Was aber da auf jeden Fall klar geworden ist, ist, dass das für diese Person total unattraktiv ist, weil wenn sie über dieses Aktivrentenmodell da einfach weiter beschäftigt wird, dann kann man das aus Arbeitgebersicht mit einem relativ überschaubaren Geldbetrag im Monat abklopfen und derjenige kriegt das einfach eins zu eins netto durch, als wenn das in diese klassische, und dann habe ich so zu viele Stunden gemacht, hier ist meine Rechnung, ich muss die Rechnung ganz normal bei mir als selbstständige Tätigkeit versteuern und so weiter und so fort. Ja? Und so haben die dann in dieser Diskussion das Thema dann auch tatsächlich dahin zurückgedreht und da habe ich dann auch in dem Moment gedacht, okay, wenn ich jetzt selbstständig, Freiberufler, Einzelunternehmen, okay, alles ein Problem. Ich habe mich auch gefragt, ob das eine Thematik ist, die auch GmbH, Gesellschafter, Geschäftsführer betrifft, die über 50% haben, weil sie dann ja als Selbstständige im steuerlichen Sinn deklariert werden. Ja, musste mich mal auf dem Laufenden halten, was du da rauskriegst.
Also ich weiß nicht, ob du das ein bisschen mitverfolgt hast. Es ist ja wirklich im Moment ein Unding. Es ist so, dass man das Gefühl hat, dass die Bundesrepublik Deutschland keine selbstständigen oder unternehmerisch tätigen Menschen außerhalb der Arbeitgeberstellung mehr haben möchte. Also sowas wie Freiberufler. Und da fällt auch die Hebamme und der Yogalehrer drunter. Ne? Dass dort über die Sozialgerichte ganz viel kommt, was entweder diese Scheinselbstständigkeit bestätigt und dann eine Versicherungspflicht auslöst in verschiedene Richtungen. Und das ist natürlich, ich glaube, das ist Gift für dieses Land. Also das ist mal was, wo ich bin ja sonst immer sehr optimistisch, aber was da passiert, das ist wirklich eine Katastrophe, weil es wird vollkommen außer Acht gelassen, dass es Menschen gibt, die nicht im Angestelltenverhältnis leben möchten. Und dann bist du da 3-4 Jahre, meinetwegen, nehmen wir mal den Yogalehrer, tätig. Dann gibt es eine Prüfung dieses Yoga-Studios, wo du dich eingemietet hast und zweimal wöchentlich oder dreimal wöchentlich deine Kurse angeboten hast. Und dann wird plötzlich gesagt, so, aber der ist ja hier scheinselbstständig, der nutzt ja deine Infrastruktur, der nutzt deine Werbung, der nutzt deine Buchungsplattform. Bitte zahl mal für den wie ein Angestellter für die letzten 3-4 Jahre die Rente und Krankenkasse nach.
Das Schlimme daran ist, dass wenn das hohe Geldbeträge sind, dann könntest du ja in die Situation reinkommen, dass du insolvenzgefährdet bist.
Absolut.
Wenn du diese Nachzahlung tätigen musst. Und was die meisten nicht wissen ist, da das Sozialversicherungsbeiträge sind, kommst du da über das Insolvenzverfahren nicht raus. Und haftest, wenn du ein Geschäftsführer von einer GmbH bist, die solche Beträge nachzahlen muss, sogar privat.
Es gibt das Beispiel eines Hamburger Reiseanbieters, der diese Busfahrten gemacht hat in Hamburg. Und der hatte Guides, die dann dort an dem Mikro waren und erzählt haben, dass sie die Elbphilharmonie und gebaut sowieso und da die ganzen Sehenswürdigkeiten abgefahren sind. Der hat so eine Prüfung bekommen und wurde gesagt, deine Reiseleiter da, deine Reiseführer, die dort in dem Bus den Leuten das erzählen, sind scheinselbstständig. Und der musste das nachzahlen und der hat vor den Gerichten, er kam nicht raus aus dieser Nummer. Was ist das Ende vom Lied? Er hat gesagt, gut, dann stelle ich halt um auf Audio. Jetzt kriegst du nur noch diese Kopfhörer auf. Und das war's. Also da sind Jobs weggefallen von Leuten, die sich neben dem Job, vielleicht waren welche auch Vollzeit dabei, aber es waren auch viele Leute, die es einfach nebenbei gemacht haben, weil sie Spaß dran hatten, keinen Job mehr haben. Was soll das?
Ja, also ich beobachte das auch sehr mit Skepsis. Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass einfach die Sozialkassen sind klamm und werden immer klammer. Ja, die Selbstständigen haben die Möglichkeit, sich da rauszubewegen, sage ich mal, und es ist wahrscheinlich dementsprechend ein Dorn im Auge. Ja, also wenn ich ein Sozialstaat bin, der über diese alten Modelle, mit denen wir unser Sozialsystem am Ende des Tages momentan ja noch am Laufen halten, feststelle, das läuft dann nicht mehr so mit den Einnahmen. Wo kann ich dann rangehen? An die Leute, die meinen, sie wären selbstständig und müssten da quasi nicht mehr einzahlen, indem ich die halt quasi zurückziehe. Das ist so ein bisschen meine Hypothese, die dahinter steckt. Ja.
Es ist ja auch nicht falsch, dort irgendwas anzubieten, so dass die Leute Vorsorge betreiben können und dass man sich damit freikauft. Aber dem ist ja auch nicht so.
Eben das auch nicht so. Nee.
Und nee. Die Problematik ist einfach, wie fängt man denn klassisch an? Du fängst alleine an, stellst fest, du hast ein Geschäftsmodell, wo viel Nachfrage ist und skalierst, zum Beispiel in der Beratung über Menschen oder wenn du Reiseführer hast. Und dann fängst du langsam an, das vielleicht zu automatisieren etc. und dein Unternehmen wächst. Und irgendwann, nur so, wirst du doch auch größer und schaffst wieder neue Arbeitsplätze. Du musst ja irgendwann mal anfangen. Es kann ja jetzt nicht sein, dass alle Menschen so wie eben der Fliesenleger, der muss sich jetzt, obwohl er selbstständig gearbeitet hat und vielleicht sogar Leute hatte, muss sich jetzt irgendwo anders anstellen lassen, fadenscheinig, damit er hier diese Aktivrente bekommt. Aber irgendwann gibt es ja keine Unternehmen mehr, wo ich mich anstellen lassen kann. Oder die wollen mich vielleicht auch gar nicht. Also das ist auf jeden Fall was, wo ich sage, kritisch zu sehen, was mir zu dieser Aktivrente einfällt.
Teile deine Meinung da voll und ganz, sehe ich genauso wie du.
Bin ich mal gespannt. Lasst uns auch gerne mal wissen, die hier zuhören, selbstständig die sind, ob euch das bewusst war und wie ihr dazu steht. Und vielleicht müssen wir mal eine Petition starten und das mal umwerfen, weil als Beamter ist es immer schön und leicht, dann beim Sozialgericht so ein Urteil zu fällen und ohne zu wissen, was dann eigentlich da draußen passiert. Ich guck mal kurz drauf, was haben wir denn noch? Was ich noch interessant fand, also jetzt Richtung Anstellungen, die Minijobgrenze wurde ein bisschen erhöht um 10% von 556 auf 603. Aber was uns alle, glaube ich, ein bisschen mehr trifft, sind Betriebsveranstaltungen. Und zwar ist es ja so, dass ich 110 Euro pro Mitarbeiter pro Jahr steuerfrei Betriebsveranstaltungen machen kann. So, da ist man relativ schnell drüber und bislang war es so, na gut, alles, was dann da drüber ist, dann machen wir nochmal 25% Pauschalversteuerung. Du willst natürlich nicht, wenn es jetzt irgendwie 150 Euro sind und lädst deine Mitarbeiter ein, sagen, ja gut, aber hier die letzten 40 Euro musst du jetzt auch noch versteuern. Deswegen konnte man das pauschal versteuern mit 25%. Kann man immer noch, aber nur noch, wenn diese Betriebsveranstaltung allen Mitarbeiter offen stand. Das heißt, das Sommerfest für alle Mitarbeiter im Sommer geht. Das Team-Event mit meinem Team vielleicht nicht mehr. Das kann oder muss dann mit 30% versteuert werden, was noch viel schlimmer ist. Darauf dann auch Sozialabgaben. Das ist nämlich sonst bei den 110 sowieso nicht und bei den 25% auch nicht notwendig. Also.
Tja. Ja, manchmal kommt es mir vor, als ob auch da eigentlich eher irgendwie das schon versucht wird zu torpedieren, ja, dass du in deinem Unternehmen, ich meine, wenn du gute Zahlen fährst und eine gute Stimmung hast, dann deiner Belegschaft auch über solche Events da irgendwie nochmal wieder was zurückgeben möchtest, vielleicht auch zweimal ein Event im Jahr machen, was spricht dagegen, mal ein Frühlingsgrillfest und irgendwie eine Herbst-Weihnachtsfeier oder irgendwie sowas in der Richtung. Durchaus so gerne noch mal ein bisschen opulenter. Ich meine, die Leute freuen sich in der Regel darüber, ja. Mm. Aber es ist dann aus steuerlicher Sicht gar nicht so einfach. Und viele Unternehmen überlegen sich das dann natürlich. Machen sie das oder machen sie das nicht?
Ja, so zumindest aus dem IT-Umfeld, meine Kundengruppe, da geht es ja meistens immer noch ein bisschen besser, als wenn ich jetzt einen kleinen Handwerksbetrieb vielleicht habe, der im Moment oder Maschinenbau oder Automobilzulieferer oder sowas. Da ist es ja meistens so, es wird gemacht und dann macht man das am Freitag und dann macht man aber den Freitag, wenn die ganzen Leute aus Deutschland zusammengekarrt werden, noch ein Infomeeting und präsentiert vielleicht die Planung oder die Strategie fürs Jahr 2026. Und damit hast du einen Teil ja schon mal, den du aufteilen kannst. Kannst du sagen, okay, hier ist der betriebliche Informationsanteil. Da musst du auch immer, wenn so ein Lohnsteuerprüfer kommt oder Betriebsprüfer, die Agenda mit vorlegen. Was habt ihr denn da eigentlich gemacht? Und dann wird hinterfragt, ob der Fotograf, der die Fotos gemacht hat, ob das denn auch sein musste, dass der da unbedingt kommt. Und dann sagst du, ja. Da musst du schon langsam aufpassen. Dann gibt es ja noch, wenn du einen DJ hast oder irgendwelche anderen Künstler, dass du dann die Künstlersozialabgabe da zahlst. Das ist auch immer mal gerne vergessen. So, und dann wird da wirklich links und rechts die Sinnhaftigkeit hinterfragt. Ne? Ich hatte jetzt keine Betriebsveranstaltung, aber ich habe einen Unternehmer, ich weiß gar nicht, wie das jetzt ausgegangen ist. Sämtliche Mitarbeiter haben das Recht, so ein Gesundheitscheck-up zu machen alle 3 Jahre. Und da hat der Lohnsteuerprüfer gesagt, na, das ist aber hier ein geldwerter Vorteil, das wäre voll zu versteuern. Er hat gesagt, was ist das denn für ein Quatsch? Wenn ich meine Maschinen warte oder wenn ich unseren Firmenwagen Fuhrpark hier zur Inspektion bringe, kann ich es abziehen? Wenn ich die Mitarbeiter, die für mich das Geld verdienen, zum Check-up schicke, freiwillig, dann ist das ein geldwerter Vorteil für den Mitarbeiter, weil mir liegt doch was daran, dass sie alle gesund bleiben. So. Und letztendlich, wie gesagt, ich weiß noch nicht, wie es ausgegangen ist. Er sagte jedenfalls, und zur Not klage ich, und ich habe gesagt, bitte tu das, dann haben wir endlich mal ein Urteil auf der Ebene, weil rein logisch stimme ich dir vollkommen bei.
Und da kommt jetzt ein interessanter Fakt. Es soll ja in diesem Jahr, nachdem es ja auf der EU-Ebene diese Entgelttransparenzrichtlinie gegeben hat, ja, die ist ja dann, muss dieses Jahr quasi in Deutschland in nationales Recht überführt werden. Ich glaube, für Juli diesen Jahres ist dann der finale Schuss geplant. Und da gibt es ja diverseste Neuerungen, unter anderem aber auch das Auskunftsrecht, dass ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin nachfragen kann, was denn ihre Peers verdienen, ja, im Median beziehungsweise im Durchschnitt. Und da ist ganz wichtig dran zu denken, dass es dann nicht irgendwie nur um ein Grundgehalt geht, sondern alles, was die Leute bekommen, muss da reingerechnet werden, ja, und muss dann auch teilweise aufgedröselt werden. Also sehr spannende bürokratische Aufgabe, die da wieder zukommt. Ja. Aber je mehr ich quasi neben dem Gehalt und an anderen Komponenten bei dem einen oder anderen mache, wenn ich es nicht global auf alle ausrolle, dann muss ich also auch das Thema berücksichtigen.
Das Thema nehmen wir mal, wenn es soweit ist, mit auf die Agenda, weil ich finde das gar nicht so schlecht, wenn ich ganz ehrlich bin, weil es mir schon das ein oder andere Mal in der Argumentation sehr gut geholfen hat, zu argumentieren, warum der eine Mitarbeiter mit mehr Berufserfahrung, mit besseren Skills etc. mehr verdient als jemand anders und ich dann wirklich Gehaltsbänder, auch in die andere Richtung, ne, wo man dann sagen muss, okay, wenn ich mir das Gehaltsband angucke, dann hat der eine eigentlich im Grunde mehr verdient und kriegt auch mehr Gehaltserhöhung. Das haben wir jetzt letztes Jahr mal wirklich in einer Beteiligungsgesellschaft gemacht und das fand ich sehr gut. Das habe ich mir auch nicht ausgedacht, das habe ich auch geklaut von einem anderen Kunden, der das so gemacht hat und ja, also schauen wir mal, aber lass uns das mal zurückstellen.
Finde ich gut. Ich habe aber noch eine Sache, die wir im Steuerbereich, nicht, dass wir es vergessen, der Soli, das Thema ist auch angepasst worden. Das habe ich zuerst gar nicht gesehen, aber es ist so, dass du erst ab einem, also da geht es quasi um die Höhe deiner Einkommensteuer, ne? Festzusetzende Einkommensteuer ab 20.350 Euro bei der Einzelveranlagung, erst ab diesem Niveau kommt der Soli.
Dazu sage ich jetzt nichts, also deswegen habe ich es wahrscheinlich auch nicht gemerkt. Aber guter Hinweis. Gut, ansonsten, was hat sich noch geändert außerhalb der Steuer? Wir hatten die, ich weiß nicht, ob der eine oder andere sich schon mal mit der Forschungszulage beschäftigt hat. Das ist ja was, wo da draußen ganz viele Dienstleister unterwegs sind, wo ich demnächst auch mal eine Folge zu machen werde. Die ist erhöht worden von 10 auf 12 Millionen Euro Förderfähigkeit. Da sind die meisten nicht. Aber was interessant ist, ist, dass man auch, wenn man Einzelunternehmer ist und Forschung betreibt, bislang knapp 70 Euro Stundensatz ansetzen konnte und den haben sie erhöht auf 100.
Da bin ich auf die Folge gespannt, die du machst, die werde ich mir anhören und dann könnten wir uns dann nochmal drüber unterhalten, weil wir haben auch da unsere spezifischen Erfahrungen mit dem Thema gemacht.
Das war's! Beziehungsweise ich habe noch einen Punkt, den ich mit dem mal gerne diskutieren würde, weil ich den so spannend fand. Und zwar, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, es gab eine Meldung, dass das Barvermögen der Deutschen erstmalig 10 Billionen Euro überschritten hat, war ganz am Anfang des Jahres. Also es ist eine Meldung aus 26. Das muss man sich mal vorstellen. Also es ist erstmal 6% Anstieg, 10 Billionen und Barvermögen bedeutet Bargeld, Tagesgeld, Sparkonten, Sparbriefe, Investmentfonds, ETFs, Anleihen. Also alles, was ich schnell, mehr oder weniger, schnell zu Geld machen kann. Da ist nicht drin mein Eigenheim oder irgendwelche Mietwohnungen, die ich irgendwo habe oder die Ferienwohnung oder die Gemälde, die an der Wand hängen. Es ist wirklich nur das, was ich mehr oder weniger in Cash oder Cash gleich flüssig machen kann. So unglaublich, oder?
Ja, ich frage mich, ob es darauf zurückzuführen ist, dass einfach die Konsumbereitschaft ja jetzt seit einer langen Zeit ja entsprechend schlecht ist, ja, und die Leute entsprechend ihr Geld horten. Und,
so ist das.
Mich würde meine Aufteilung interessieren. Ich weiß nicht, ob du eine gefunden hast. Ich ehrlicherweise bisher nicht. So quasi kuchendiagrammmäßig, was ist wirklich Tagesgeld, was ist
Doch, hab ich. Giro. Kann ich dir sagen. Hast du? Kann ich dir sagen. Aber vielleicht vorab nochmal, um mal so ein Verhältnis zu bekommen. Ne? Wir reden ja dieses Land immer schlecht. Das ist ja mal so mein, ich kann es ja nicht mehr hören, diese ganze schlechte Stimmung. Wir haben aber 10 Billionen auf dem Konto. Das heißt, wir könnten alle, ganz Deutschland könnte sich gerade mal Nvidia und Google zusammenkaufen. Wir sind ja mal abgehängt. Okay, lass uns alle unser Geld zusammenwerfen. Wir kaufen jetzt einfach hier die beiden wertvollsten Unternehmen der Welt. Ich weiß gar nicht, ob Google oder Alphabet ist wahrscheinlich so auf Platz 3 oder 4. Wir können aber auch einfach die Alphabet und eine Microsoft kaufen und nehmen uns dann noch irgendwie für 2 Billionen irgendwas anderes dazu. Wir kaufen ein Drittel Nvidia. Meinetwegen, um das mal sich bewusst zu machen. Und jetzt deine Frage, beziehungsweise hast du
gesagt. Aber da warte, wenn ich da kurz einhake. Ja. Eigentlich, also wenn du mich fragst als alten M&A und PE-Mann, dann müsste ich ja eigentlich dieses Geld nehmen, ein Drittel, ja, und hol mir dann noch 2 Drittel FK und kauf dann mit dem ganzen Betrag irgendwas. dann kann ich dick abräumen.
Weißt du was, wenn der Trump Grönland und Venezuela nimmt, dann machen wir es über den Weg. Wir machen einen Deutschlandfonds. Wir nennen den auch so, ist zwar schon wahrscheinlich markenrechtlich bei der Bundesregierung gebunkert. Sagen so, aus all diesen Einlagen, die es dort gibt, machen wir 30 Millionen und kaufen ganz Amerika die Juwelen raus. Und dann fragen wir mal den Trump, ob das jetzt so richtig ist.
Sehr gut. Finde ich gut. Also okay, also unser Ziel ist, mit dem Barvermögen der Deutschen zusammen einen Leverage-Buyout zu machen, ja.
Ist aber interessant.
Auf hohem Niveau. Finde ich gut.
Genau, und dann sagtest du, das ist wahrscheinlich was Wahres dran, dass es um diese 6% gestiegen ist. Also die Wahrheit, zur Wahrheit gehört, dass die Aktienmärkte gut gelaufen sind und die Sparquote liegt bei 10,4%. Die ist ein bisschen unter letzten Jahr des verfügbaren Einkommens. Das heißt, das, was netto auf deinem Konto liegt, plus ein paar Zinsen, plus andere Einkünfte, davon wird ungefähr 10% gespart. So, jetzt kannst du mal selber gucken, wie viel du monatlich zurücklegst mit zwei Kindern und Frau. Aber ja, das ist so der Schnitt. Also für mich passt diese Statistik nicht, was die Vermögensverteilung angeht. Ne? 37% werden im Bargeld und Tagesgeld angelegt.
Wenn du nach Gelsenkirchen guckst, dann mehr.
Ja, ich muss das mal gerade, also 37% sind Bargeld und Tagesgeld und Termingeld und Sparbriefe. Ne? Das teilt sich dann nochmal auf. Bargeld und Tagesgeld sind 25%, also ein Viertel davon liegt irgendwie unter dem Sofa oder auf irgendwelchen Tagesgeldkonten, die im Moment verzinst werden mit, ich weiß nicht, 0,75 bis 2,5%, wenn du irgendwie so ein Neukundenangebot hast. Dann Termingeld, 7% davon. Und Sparbriefe auch noch 6%. Das ist das, was die Sparkassen und Volksbanken dir verkaufen, wenn du nicht schnell genug wegrennst. Da kriegst du wahrscheinlich auch noch 1%. Ganz interessant, Versicherungs- und Altersversicherungsverträge, typisch deutsch, 28%. Ja, wahrscheinlich die alten Riester-Verträge.
Das heißt, das sind ja eigentlich Forderungen gegenüber Versicherungen. Ne? Das haben die Leute jetzt nicht irgendwie auf dem Bankkonto liegen, sondern das steht denen gemäß der Versicherungspolice, die sie irgendwo im Ordner hängen haben, irgendwie zu.
Ja, und das ist mehr als Aktien. Aktien sind 19%. Mhm. Ja, deswegen, ich sag mal, ich habe es mal nachgerechnet, glaube ich, liegt da bei 60%. Also ich habe ein Klumpenrisiko, was aber Anfang dieses Jahres gar nicht so schlecht war, weil ich freue mich jeden Tag, dass mein Depot durch die Decke geht. Aber vielleicht gleich nochmal ein bisschen.
Da bin ich ja gar nicht so der Meinung, dass wenn man jetzt eine hohe Aktienquote hat in seinem Vermögen, dass man dann deswegen ein Klumpenrisiko hat. Klar, wenn du es jetzt nur auf die einzelnen Vermögensarten aufteilst, dann mag das von der Allokation so sein. Aber wenn dein Aktienportfolio ja auf der anderen Seite selber wiederum sehr breit gestreut ist, dann reduzierst du ja da das Klumpenrisiko in gewisser Form wieder, ne? Wenn natürlich alles abschmiert im Kapitalmarkt, gut, dann bist du auch in diesem Block deiner Asset Allocation voll getroffen.
Ja.
Aber normalerweise, also zeig mir mal aus den letzten Wellenbewegungen, die es da so gegeben hat, einen nachhaltigen Wertverlust dauerhaft in irgendwelchen Portfolien.
Ja, wir können das gleich mal noch ein bisschen ausführen, dann kann ich dir mal sagen, ein bisschen erzählen, wie ich anlege, ohne hier Anlageberatung zu machen. 13% geht noch in Investmentfonds.
Ja.
Und nur davon 2% in ETFs. Also in den Investmentfonds 13% sind nur 2% ETFs. Man muss aber sagen, stark steigend, wohl plus 9% im Vergleich zum Vorjahr, weil natürlich die Leute mittlerweile, und ich glaube insbesondere die Jüngeren, begriffen haben, so ein Versicherungs- oder Altersversicherungsvertrag, der dir aufgeschwatzt wird, auch von deinem Arbeitgeber, weil der das Risiko an irgendeinen Versicherungsmakler abgegeben hat. Sorry für alle Versicherungsmakler, die jetzt zuhören. Aber ihr wollt ja auch Provisionen haben und diese Provision muss irgendwie jemand bezahlen. Und deswegen macht man solche Verträge. Und jeder, der sich irgendwie mit Portfoliotheorie mal beschäftigt hat, der wird einen ETF, der günstigere Gebühren hat, definitiv vorziehen. Das sagt ja auch jeder. Da musst du halt nur aufpassen, dass du die richtigen nimmst.
Ja, ist schon so ein bisschen so eine gerontokratisch getriebene Verteilung, ne? Also ich würde mal behaupten, so in den nächsten Jahren müsstest du ja eigentlich einen Wechsel aus den Beständen im Versicherungsbereich rüber in Richtung Barvermögen. Also es wird ja dann irgendwann ausgezahlt von der Versicherung. Die Leute legen sich das aus Konto drauf, ja. Das heißt, dieser Bereich schmilzt ab und gleichzeitig müsste dadurch, dass die jüngeren Leute eben eher in diesen ETF-Bereich reingehen.
Hoffentlich.
Hoffentlich natürlich, beziehungsweise im Kapitalmarktbereich immer mehr reingehen, dass sich das entsprechend dann weiter aufbaut. Ne? Also dass die Verteilung der Kuchenstücke müsste in den nächsten Jahren sich eigentlich drastisch verändern, sage ich mal.
Ja? Mhm. Gut, und der Rest sind noch Anleihen, 2% und sonstige Forderungen der Derivate, 1%. Das ist dann, wenn du deinem Kumpel irgendwie mal ein paar tausend Euro geliehen hast, weil er dich angefleht hat, das ist dann irgendwie auch Teil deines Barvermögens. Ob du es dann wiederkriegst, ich mache das nicht, ich verleihe kein Geld an Freunde, auch nicht an Familie. Das ist irgendwie, ja, habe ich in verschiedenen Konstellationen gesehen, dass es nicht gut ist, Geld mit einem Freundschaftsdienst oder mit Familie ist nochmal ein bisschen was anderes, aber zumindest mit Freundschaftsdienst zu verbinden. Deswegen lasse ich von sowas die Finger.
Nee, hast du recht. Also stimme ich dir zu. Muss man sich wirklich immer gut überlegen, was man da genau macht und mit wem man das dann macht und ob es das einem wert ist. Es gibt für mich immer so einen Unterschied tatsächlich, weil ich das auch selber schon gemacht habe. Wenn aus meinem engeren Umfeld jetzt jemand sagt, ich habe eine Geschäftsidee und ich würde gerne da unternehmerisch mit tätig werden, würdest du da rein investieren, dann leihe ich, ja, und mache da irgendwie mit, in welcher Beteiligungsstruktur auch immer das dann nachher stattfindet. Ist aber natürlich was anderes, wenn einer sagt, hey, ich möchte mir einen Porsche privat kaufen, weil ich will endlich so eine Karre haben, kannst du mir 10 Scheine leihen, dann würde ich das wohl wahrscheinlich auch beim allerbesten Kumpel oder bei einem sehr engen Familienmitglied so in der Form erstmal nicht machen. Ja. Von daher, ja. Stimme ich dir zu.
Genau. Ja, und was letztendlich, um das dann abzuschließen, was ich noch ganz interessant fand, von diesen 10 Billionen halten die obersten 10% 54%. Also ungefähr 5,5 Billionen liegen bei 10% der Leute. Und die unteren 50% haben gerade mal 2-3%.
Ja, wenn du dir die Verteilung anguckst, und das ist, glaube ich, auch mit Sicherheit, siehe jetzt die aktuell angestoßene Diskussion, Erbschaftssteuergesetzänderung, was die SPD da vorgeschlagen hat, dass du einfach nach wie vor eine erhebliche Ungleichheit in der Vermögensverteilung hast. Also ich habe auch mal ein paar Werte mir angeguckt. Medianvermögen liegt irgendwie bei 103.000 Euro. Dann denkt man im ersten Moment, okay, das ist ja gar nicht so schlecht. Aber wenn man das runterbricht auf verschiedene Altersklassen, dann stellt man fest, dass die unter 35-Jährigen im Median irgendwie so bei 17.000, 18.000 liegen.
Aber ja, Vermögen, ne? Haushalt, Vermögen, da wird alles reingerechnet.
Genau, Vermögen, da geht auch die Immobilie damit rein. Die jungen Leute haben in der Regel heutzutage ja deutlich weniger Immobilien, während dann der Median von Haushalten Alter 55 darüber hinaus über die 240.000 geht. Ja, also wird mit Sicherheit wahrscheinlich auch ein großer Anteil die abbezahlte Immobilie sein. Aber das sind halt dann genau diese Punkte, die ja dann heutzutage sehr intensiv diskutiert werden. Diese Vermögensverteilung, ist sie noch weiterhin tragbar? Und wenn nicht, wie kann sie denn sauber gelöst werden? Ich persönlich oute mich, ich bin jetzt natürlich nicht der Fan davon, jetzt gnadenlos alles mit hohen Erbschaftssteuern und Vermögenssteuern da wegzuziehen, weil es für mich ein Unterschied ist, ob du der mehrfache Milliardär bist und es dir nicht wehtut, wenn du eine Milliarde abgibst und immer noch 5 hast, dann bist du immer noch Multimilliardär und kannst das Geld in deinem Leben nicht ausgeben und deine Erben und Erben wahrscheinlich auch nicht. Es aber schon bitter ist, wenn du vielleicht mal unternehmerisch erfolgreich warst und für dein Unternehmen beim Exit 4-5 Millionen Euro bekommen hast und das würde da mit drunter fallen unter diese gleichen Regelungen. Ja. Von daher bin ich da für eine sehr differenzierte Betrachtungsweise, die aber dann auch wieder entsprechend komplex in entsprechenden Gesetzen umgesetzt werden müsste. Und von daher bin ich da mal sehr gespannt, wie wir das bei uns im Land künftig weitermachen werden.
Ich oute mich auf der anderen Seite. Also es ist wirklich das Thema, wo ich am schnellsten Kontroverse in der Diskussion herbeiführen kann. Ich finde halt, wir reden immer von der Leistungsgesellschaft. Der Leistung erbracht hat, der soll auch deinen Lohn, das ist ja genau das, was du auch gerade sagst, und Unternehmerinnen, Unternehmer, der dann irgendwie 5 Millionen rausgeholt hat, meinetwegen auch 10 oder 20 Millionen, soll der dafür Erbschaftssteuer zahlen. Ich sag, er zahlt die ja nicht. Ich sag mal, er hat die 10, meinetwegen auch 20 Millionen auf dem Konto und kann es sich gut gehen lassen. Aber seine Kinder, die haben eigentlich nichts dafür getan. Und jetzt, aber ich will das nicht zu weit ausführen. Ich weiß, es ist sehr kontrovers.
Nee, meine Meinung du hast
dazu
ja recht.
Meine Meinung dazu ist, also nur um es kurz abzuführen, also zumindest diesen Gedanken, dass wir wenn wir eine Leistungsgesellschaft sein wollen, dann müssen wir Leistung auch entsprechend belohnen. Aber das darf nicht über Generationen zementiert werden. Und es darf auf gar keinen Fall sein, dass die Freibeträge so niedrig sind, dass irgendein Haus, in dem du selber wohnst, und sei es auch in sehr guter Lage, damit runterfällt. Weil das ist eine Problematik, da geht es ja nicht, da geht es ja um deine Existenz. Wenn du jetzt, ich sag mal, die Frauen werden meistens älter, du hast jetzt eine schöne Villa-Wohnung irgendwo hier in Münster an der Promenade und du stirbst. Und deine Frau muss plötzlich, weil diese Wohnung mittlerweile 3 Millionen Euro wert ist, darauf die Steuern zahlen. Gibt zwar hohe Freibeträge, aber die macht sich natürlich erstmal dann Gedanken, wo kriege ich jetzt das Geld her, wenn es auch nur die Wohnung ist und nicht vielleicht noch irgendwas anderes. Also da ist sozialer Sprengstoff drin, den muss man lösen, aber eine Zementierung von dieser Ungleichheit, von diesen 10%, die 54% besitzen, das kann auf Dauer gesellschaftlich nicht gut sein.
Da stimme ich dir voll ganz zu. Ich bin auch der Meinung, dass diese Schlupflöcher, die es gibt, diese diese, wie heißt das, steuerlich schlechter Prüfung? Also wenn ich quasi so viel erbe, dass ich nicht in der Lage sein werde, die liquiden Mittel für die Erbschaftssteuer dafür aufzubringen und deswegen das dann quasi unter den Tisch fällt.
Das Döpfner-Modell, ja, der Milliarden von Friede Springer bekommen hat und keinen einzigen Euro dafür bezahlt hat. Das sind natürlich
Dinge. Da gibt es ja so prägnante Beispiele, die heiße ich auch nicht gut. Das ist völlig inakzeptabel, dass solche hohen Beträge komplett erbschaftssteuerfrei übertragen werden können, während wenn jetzt meine Eltern versterben und die haben irgendwie in München Grünwald eine Immobilie von über 1 Million da stehen und ich habe dann einen Freibetrag von 400.000 und muss dann auf die 600.000 Erbschaftssteuer zahlen. Das sind natürlich Beispiele, das geht so nicht. Ne? Ich bin immer nur der Meinung, natürlich ist immer die Frage, wie viele von den jeweiligen Beispielen gibt es am Ende des Tages, aber wenn du es runterbrichst und wir nehmen das, was du gerade gesagt hast, jemand war unternehmerisch sehr erfolgreich, hat seine 10 Millionen für den Exit bekommen, zahlt er ja sowieso nach Teilankünfte, wenn es eine GmbH war und er hat die verkauft, erstmal seine Steuern drauf, dann hat er irgendwie einen Nettobetrag nachher, mit dem er dann privat vielleicht nochmal weiter investiert und dann vererbte das irgendwann an seine Kinder und die Kinder sind diejenigen, die die Erbschaftssteuer zahlen müssen. Da meinst du ja eben so, ja, die Kinder haben nichts dafür getan. Das wissen wir ja manchmal nicht. Ja, vielleicht haben die den Vater selten gesehen, Familie zerrüttet, wie auch immer. Ja, das sind natürlich soziale Kosten, die damit verbunden sind. Was ich da aber, da bin ich ja noch nicht mal dafür, dass da gesagt würde, die sollen jetzt auch gar keine Erbschaftssteuer zahlen. Für mich ist immer dann interessant, wenn ein Unternehmen noch besteht und es geht dann an die nächste Generation rüber. Was machen wir dann damit? Besteuern wir es ganz normal? Viele Mittelständler haben, das wird ja oft gesagt, ihr Vermögen am Ende des Tages irgendwie im Unternehmen gebunden. Maschinen, Gebäude etc. pp. Ja? Und natürlich kann ich sagen, ich decke die stillen Reserven noch aus und berechne da irgendeinen vereinfachten Ertragswert oder irgendein IDWS-1-Gutachten wird erstellt, aus dem sich ein Wert ergibt und darauf kann ich natürlich eine Erbschaftssteuer kreieren und die dann auch am Ende des Tages einfordern. Die Frage ist auch dann, wie wird die gezahlt? Und ich glaube, was oft schnell rausgeschossen wird, ist, dass gesagt wird, naja gut, die haben ja dann ein super Unternehmen geerbt, dann müssen die halt im Zweifel das Geld aufnehmen. Aber das ist schwierig. Banken finanzieren sowas nicht einfach so. Das ist häufig mit erheblichen privaten Sicherheiten verbunden. Und da kann ich dann schon manchmal die Erben verstehen, wenn die sagen, nee, das ist mir jetzt ein Ticken zu heiß, das will ich eigentlich nicht. Jetzt für 10 Jahre Steuerzahlung, muss man ja dazu sagen, ja, entsprechende Sicherheiten hergeben zu müssen. Was weiß ich, was in den nächsten 3, 4, 5 Jahren mit dem Unternehmen passiert. Den Markt kann ich auch nicht überall beeinflussen. Und dann habe ich nachher ein erhebliches privates Problem. Und dann bleibt oft ja dann irgendwie für diese Erben nur noch der Punkt offen zu sagen, ich veräußere das Unternehmen. Und dann ist für mich immer die große Frage, an wen geht's?
Ja? Ich kenne diese ganzen Argumente und da ist mit Sicherheit auch ein wahrer Kern dran, wenn die Bewertung denn so ist, wie sie ist. Aber die Unternehmen werden ganz schön runtergerechnet steuerlich. Also da ist ganz viel, ganz viel Unwissenheit und es klingt immer erstmal so, alle Arbeitsplätze sind in Gefahr oder die ersten, die schreien, sind die Unternehmerverbände, weil das ist alles ganz, ganz schlimm. Ich habe dann, wie gesagt, ein bisschen andere Sicht drauf, aber es ist genau dasselbe Thema wie mit den Freiberuflern, die du heute nicht mehr haben willst. Du willst natürlich auch die Unternehmen erhalten und irgendwo muss es einen Mittelweg geben. Und ich sehe das ganz pragmatisch, Thomas. Ich werde irgendwann, wenn ich ins Gras beiße, dann habe ich hoffentlich irgendwas, was ich meinen Kindern vererben kann und dann müssen die damit auskommen. Sie können dankbar sein, dass sie überhaupt was bekommen und wenn nicht, dann auch nicht. Und vielleicht liegt es auch dran, ich habe nichts geerbt, ich habe mir alles selber verdienen müssen, aber und werde auch nichts Signifikantes erben. Das ist aber jetzt kein Neid, sondern ich sage einfach, es interessiert mich dann nicht mehr. Ich bin dann tot. So, warum soll ich mir heute irgendwie die Nerven aufreiben für irgendwas, was meine Kinder betrifft? Was ich tun kann, ist meinen Kindern Bildung mitgeben, gesunden Menschenverstand und dass sie die Möglichkeit haben, selber was aus ihrem Leben zu machen. Und das ist das Wichtige. Und wenn sie dann, und es sind ja auch, ich glaube, 400.000 Euro, die du da bekommst, damit lässt sich schon auch ein gutes Standbein machen, ne?
Absolut, die Meinung teile ich auch. Also ich glaube, wir sind da gar nicht so weit voneinander entfernt. Ich glaube, dass wir da schon sehr viele Überdeckungen haben, was die Meinung angeht. Deswegen meinte ich ja eben, man kann das halt sehr stark differenzieren und ich weiß natürlich auch nicht, wie hoch die jeweiligen Anzahlen der einzelnen Beispiele sind, die es da so gibt. Ja, wenn du kannst auch genauso gut ins andere Extreme gehen, weil ich die Diskussion auch mal mit jemandem hatte, der meinte, naja, eigentlich Familienunternehmen, je mehr die vererbt werden innerhalb der Familiendynastie, umso schlechter werden die eigentlich. Ja, und umso mehr leben die eigentlich nur noch irgendwie von einer Legacy und vielleicht von so einem intrinsischen Wert, ja, vor allen Dingen durch gebundene Vermögensgegenstände. Aber wenn du die rein Cashflow-basiert die Unternehmen anguckst, dann ist da eigentlich schon lange gar keine große Marge, kein großer ROI mehr erwartbar. Und wenn du die jetzt in die Erbschaftssteuerthematik überführen würdest, dann müsste man eher diskutieren, muss ich die mit einem Zerschlagungswert oder irgendwie sowas ansetzen, ja, weil das Unternehmen an sich eigentlich gar nicht mehr so wirklich wertvoll ist, ja. Aber dann wird es halt wieder sehr komplex. Also ich meine, welcher Wirtschaftsprüfer, Steuerberater soll aus dem FF ein Zerschlagungswerk für ein Unternehmen einfach so rauskriegen, ja? Und auf Finanzamtsseite genau das Gleiche. Wie sollen die da rankommen? Und dann landet das nachher irgendwie vorm Gericht und dann müssen die auch noch festlegen können, war das jetzt ein angemessener Wert oder nicht, ja? Also da begeben wir uns wieder in die wilden bürokratischen Themen am Ende des Tages rein. Und deswegen ist dann die Frage, wie viel solche Unternehmen hätten wir denn wirklich, um zu sagen, das macht schon Sinn, da komplexe Gesetze und Richtlinien zu entwerfen, oder sagen wir, nee, das ist so eine kleine Anzahl. Eigentlich haben wir doch eher recht profitable kleine Unternehmen. Es macht Sinn, da deutlich mehr Erbschaftssteuer von zu nehmen, als heute der Fall ist. Und dann ziehen wir das so durch.
Ja, lass uns das Thema ist ein demokratischer Prozess. Wenn Vorschläge auf dem Tisch sind, nochmal mit auf die Agenda nehmen.
Weißt du denn, wann da erwartet wird, da soll ja ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht kommen. Weißt du da datumstechnisch was? Ja,
das wird wahrscheinlich so im April, vermute ich mal, kommen. Wir werden mal sehen. Also irgendwo, dann muss ja noch im Sommer ausgearbeitet werden, wie das alles einfließt. Und dann kommt man erst zu ersten Entwürfen. Und davon bleibt wahrscheinlich am Ende gar nicht mehr so viel über, weil natürlich die ganzen Lobbyisten ja jetzt schon ihre Messer wetzen. Ja, aber gut, damit du überhaupt in die Lage kommst, was zu vererben, musst du ja erstmal irgendwie dein Geld erhalten. Und jetzt so ganz geschickt wieder umgelenkt auf die Frage, die 10 Billionen Euro, die wir so alle auf dem Konto haben, wie legst du denn dein Geld an?
Also wir haben einen recht hohen Barbestand, so als Sicherheitsfaktor. Ich habe mal in der Uni mal damals von einer VWL-Professorin gesagt bekommen, man soll immer so 4 bis 5 Mal das Netto irgendwie als liquide Mittel vorhalten. Das machen wir tatsächlich auch, aufgeteilt auf Girokonto, ein bisschen was auf Tagesgeld, ein bisschen was auf Festgeld.
Aber kein Schließfach.
Doch, wir haben auch ein Schließfach, aber da liegt jetzt tatsächlich kein, jetzt hoffe ich, dass ich nichts Falsches sage, kein wirklich nennenswerter Bargeldbestand drin, sondern da liegen eher so ein paar, da sind wir wieder beim Erben, Schmuckstücke, die man mal geerbt hat von Oma oder Opa oder sowas, ne, solche wichtige Unterlagen, die liegen da drin, auch alles darauf ausgelegt, nicht über die 10.000 Euro hinauszugehen, die dieses Schließfach als Versicherung mit sich bringt. Da lernen ja gerade in Gelsenkirchen die Leute, wie das furchtbar schiefgehen kann. Dann sind wir auch im klassischen ETF-Bereich sehr viel unterwegs und haben eine eigene Immobilie, eine einzige selbstgenutzte Immobilie. Ich habe mich vor einiger Zeit gegen das Thema Immobilie als Kapitalanlage entschieden. Gibt es viele Fürs und Wider, kann man auch kontrovers diskutieren. Ich bin auf jeden Fall zum Thema Nein gekommen. Und zu guter Letzt sind meine Frau und ich im Thema unternehmerische Direktbeteiligung investiert. Also neben der OneCTech Group, an der ich ja beteiligt bin, halten wir auch noch Anteile an diversen Startups, die wir mitfinanziert haben.
Cool.
Ja. Und wenn ich da jetzt ein Kuchendiagramm, ich habe es jetzt schon was länger nicht mehr gemacht, müsste ich mal machen. Und ich mache das jetzt wirklich zu den Buchwerten. Also ich unterstelle jetzt keine irgendwelchen wilden Net Asset Value Geschichten bei diesen Firmenbeteiligungen, sondern ich lasse das da mal auf Buchwert laufen. Dann haben wir da wahrscheinlich einen recht hohen Anteil drin. Also der wird höher liegen, als das im Bargeldbestand der Fall ist.
Okay, also Hochrisiko-Investments. Hast du noch irgendwie ein paar Bitcoins auf der Festplatte oder Gold unterm Sofa?
Nee, also alles natürlich mal irgendwie probiert, aber bei Bitcoin habe ich irgendwann das Problem gehabt, man kriegt ja mal beigebracht, investiere nichts, was du nicht verstehst, und Bitcoin habe ich nie verstanden. Ja, also das große Problem, was ich bei Bitcoin habe, ist, ich habe natürlich mal versucht, irgendwie das ganze Thema Blockchain technologisch nachzuvollziehen. Bis zum gewissen Level ging das dann auch, dass ich gesagt habe, okay, wie das Thema technisch stattfindet, habe ich nachvollzogen, aber die marktseitige Bewertung, die damit einhergeht, die ist mir nach wie vor schleierhaft. Also ja, ich kann mir zwar vorstellen, was mit dem einen oder anderen Bitcoin gemacht wird irgendwie, aber am Ende des Tages ist es für mich so ein bisschen Voodoo, ja, also weil da einfach viel Nachfrage ist und das ein bisschen gehypt ist, geht auch der Wert hoch, aber das kannst du meiner Meinung nach mit einem Wimpernschlag kannst du das Thema auslöschen, nämlich im Worst Case, in dem der Staat sagt, ich verbiete diese digitale Währung, ja, und dann ist das Thema durch, dann ist der Wert auch direkt weg, da gibt's ja keine hinterlegten Sachwerte oder Geschäftsmodelle mit Gebäuden und Maschinen und Menschen, die da irgendwas machen, wie das bei einer Aktie der Fall wäre oder sowas, ja. Mhm. so dass ich da ehrlicherweise meine Finger von fern gehalten habe. Natürlich mal spaßeshalber, das ist aber schon sehr lange her, 2017 oder sowas war das, mal einen Bitcoin auch mal gekauft habe, um mal zu wissen, wie die Transaktion funktioniert. Aber ansonsten bin ich im Bereich Krypto tatsächlich nicht unterwegs. Du denn?
Nee, gestern gab es, glaube ich, einen Artikel im Spiegel, den habe ich noch nicht gelesen, aber die Überschrift war irgendwie sowas wie, je länger, vom Professor aus dem Bereich, der gesagt hat, je länger ich mich mit dem Bitcoin beschäftige, desto mehr weiß ich, dass das keinen Sinn macht. Und ähnlich war es bei mir auch. Ich habe schon verstanden, wie die Blockchain funktioniert auf einer technisch, also auf einer einfachen Ebene. Ich habe es aber nie so richtig verstanden, was es mir bringen soll. Es wird nicht verzinst, ich kann da nirgendwo mit bezahlen und das Einzige, was ich verstanden habe, ist es hochspekulativ. Und es gibt ganz viele Leute, die versuchen, nicht da reinzureden, die aber eigentlich nicht verstanden haben, wie es funktioniert und was sie damit machen, sondern einfach nur wie damals zu neuen Marktzeiten. Das hat mich sehr stark daran erinnert, da bist du vielleicht noch zu jung für, aber da hat mir auch jeder erzählt, wie viel Hunderttausende er von heute auf morgen gemacht hat. Mhm. Und irgendwann ist das Ganze implodiert und ich bin hier genau der gleichen Überzeugung. Es gibt so viele auch Probleme, die damit entstehen können. Eins davon ist, du vergisst dein Wallet-Passwort. Oder du stirbst, gibt es ja auch solche Fälle, und keiner weiß, wo du das aufgeschrieben hast und keiner kommt mehr in diese Vermögenswerte rein. Du kannst nicht deine Bank anschreiben wie heute und sagen, hier habe ich eine Vollmacht, ich möchte bitte Zugriff, ist dann halt weg. So, und es gibt mir zu viele komische Leute, die bei YouTube im Ferrari durch die Gegend fahren und einem erzählen, dass man unbedingt in Bitcoin oder sonstige Krypto-Dinge investieren sollte. Das wäre für mich ein riesengroßes, rotes Alarmzeichen, dass ich sage, so ein Mist. Auf gar keinen Fall. Und deswegen habe ich da nicht investiert. Ich hatte ja eben schon gesagt, ich habe einen sehr großen Aktienanteil. Ich habe ein bisschen die Warren Buffett-Strategie. Ich kaufe immer so niedergeknüppelte deutsche Werte, so wie eine E.ON, die dann mal irgendwann bei 7 Euro stand, jetzt wieder bei 16. Eine Lufthansa, die mal zwischenzeitlich bei 3 Euro stand, jetzt wieder bei 8. Eine Bayer, die zwischenzeitlich mal bei 19 Euro stand, jetzt wieder bei über 40. Man braucht Geduld und Nerven, aber auf Dauer kriegst du immer eine Dividende. Die liegt dann auf den niedrigen Werten meistens so zwischen 4% und 7%. Also wo kriegst du das? Und du kannst dir ziemlich sicher sein, dass du auf lange Sicht bei diesen großen Traditionswerten, aber ich mache hier keine Anlageberatung, ne? Also das ist kleiner.
Ich schreibe fleißig mit gerade.
Also das ist ja nur so, wie ich es mache. Und ich habe mich auch schon ganz oft gefragt, wenn es dann nicht so gut lief oder wenn alle dir erzählen, ja mit ITS machst du 8% im Jahr und ich mal drauf geguckt habe, gesagt habe, dieses Jahr ist es wieder nur rumgedümpelt, du zählst die Dividenden ja nie mit, die dann so kommen. Aber jetzt so langsam werden diese ganzen Turnaround-Kandidaten wirklich wieder, machen alle wieder einen Turnaround. Im Moment macht es wirklich Freude. Ich glaube, alleine in den ersten 2 Wochen ist mein Depot um 5% gestiegen. Kann gerne so weitergehen, wird nicht so weitergehen. Es wird auch wieder Rückschläge geben. Aber es macht halt Spaß. Und wer diese Folge von der letzten, die erste Folge dieses Jahr gehört hat, da habe ich ja dieses Buch empfohlen, How Not to Invest, wo ich sage, ja, da habe ich auch eigentlich jeden Fehler gemacht. Und der Autor sagt selber, in Aktien macht am meisten Spaß, ist aber nicht unbedingt die beste Entscheidung, weil du hast ein Klumpenrisiko, du hast immer die falschen Aktien, du hast natürlich fast nie die Nvidia, ich hatte sogar Alphabet im Depot, alleine dafür möchte ich den Trump links und rechts eine geben, da war ein Stop-Loss drin. Ich habe zum niedrigsten Wert letztes Jahr meine Google- oder Alphabet-Aktien verkauft, die möglich waren, weil mein Stop-Loss, es ging einmal so runter, dann hat er sofort automatisch ausgeführt und danach ging es wieder nach oben. Er hat sich verdoppelt seitdem, ne? Alleine dafür, ja.
Ja, ich da, also witziger Fun Fact bei mir, ich habe mal eine ganze Zeit lang sehr intensiv mich im Aktienumfeld getummelt, bis ich irgendwann gemerkt habe, dass mich das so intensiv beschäftigt, ich quasi nonstop irgendwie auf meine Charts geguckt habe, auf meinem Handy andauernd irgendwelche Push-Nachrichten über irgendwelche Kursentwicklung oder irgendwelche Ad-Hoc-Beteiligung bekommen habe, dass ich irgendwann gesagt habe, das ist eigentlich also irgendwie nicht gesund. Ja, ich habe sowieso schon genug andere Sachen um die Ohren, mich jetzt auch noch in diesem Themengebiet so intensiv zu tummeln, und deswegen habe ich das bis auf 2 Einzeltitel, die ich halte, habe ich das tatsächlich dann mal irgendwann in die ETF-Welt überführt, ja, weil da wird es passiv durchgemanagt. Ja, es ist richtig, die Renditebetrachtung kann man da nicht 1:1 vergleichen, da stimme ich dir zu. Aber so schlecht ist sie bisher bei mir jetzt im ETF-Bereich ehrlicherweise auch nicht. Und ich finde, da ist dann nochmal ein bisschen was, eine andere Streuung am Ende des Tages. Ich würde aber, wenn ich jetzt meine Direktbeteiligungsthematiken ist ja auch Portfoliotheorie, nicht alles wird durchgehen, aber ich habe für mich intern natürlich so eine gewisse Erwartungshaltung, was davon durchgeht. Und dann würde ich, wenn diese Themenfelder durch sind, tatsächlich mit dem, was dann dabei rauskommt, auch nochmal in dieses Feld mich nochmal wieder zurückbewegen.
Wahrscheinlich, das ist ja das, was ich sage, was ich aus diesem Buch mitgenommen habe, dass es meine Strategie, so in Einzelwerte zu investieren, gar nicht so gut ist, sondern dass ETFs eigentlich mal viel schlauer wären. Das mache ich seitdem. Seitdem habe ich auch für meine Kinder mal endlich so einen Sparvertrag angelegt. Ich hatte ja letztes Jahr mal so einen LinkedIn-Post gemacht, wo meine Kinder mal irgendwie 1.000 Euro anlegen durften. Der eine hat 300 angelegt davon und der andere hat fast alles reingeballert, der Kleine. Und dann durften die selber sich Aktien aussuchen. Und dann sagte der eine, ja, gibt's denn von Brawl Stars, gibt's denn da Aktien? Dann haben wir mal geguckt, welche Firma dahinter steht. Und dann sagt der Große, ja, und von Fortnite. Und das war zufällig die gleiche Firma, Tencent, das sind Chinesen. Und ich gesagt, gut, dann kauft ihr jetzt davon. Und der Kleine sagt noch, und gibt's von FIFA auch? Ich so, ja, FIFA ist Electronic Arts. Man hat da Electronic Arts gekauft und die sind ja jetzt gerade in der Übernahme. Und die beiden Aktien sind um 30-40% gestiegen letztes Jahr. Also meine Kinder mich outperformed.
Okay, da haben wir den Anlageberater.
Naja, mit diesem Ansatz, dass sie gesagt haben, ich kaufe was mich interessiert und ich habe denen auch nicht reingeredet. Und dann habe ich im Laufe letzten Jahres nochmal auch einen ETF-Vertrag mit denen für die abgeschlossen, nachdem ich dieses Buch gelesen habe, gesagt habe, ja, eigentlich sollte ich das auch mehr machen, dieses Passive. Mein einziger Rat, den ich allen gebe, das ist vielleicht auch eine Berufskrankheit, es gibt physische und es gibt synthetische ETFs und synthetische ETFs sind Nachbildungen. Das heißt, die kaufen nicht die Aktien in echt, sondern machen irgendwelche Swaps Banken untereinander. Und da gehen mir immer die Nackenhaare hoch, weil das bläht natürlich so einen Markt total auf. Angeblich gibt es gute steuerliche Gründe, weil dann nicht das in Irland zum Teil und dann sparen die Steuern. Das ist mir alles egal. Ich kann gut mit einem Verlust leben, wenn ich weiß, physisch stehen da aber echte Werte hinter.
Also synthetische ETFs bin ich auch nicht dabei. Ich habe das immer so verstanden, dass es wurde verargumentiert, dass einfach die Kosten, die damit verbunden sind, geringer sind. Ja, also dass du da quasi weniger abgeben musst, ne? Weil am Ende des Tages wird ja nur was nachgebaut und nicht tatsächlich entsprechend getradet. Ja?
Genau.
Und aber ich sehe das Risiko genauso wie du. Also bei den synthetischen war ich auch mal ein bisschen skeptisch. Und hab da bisher deswegen die Finger von gelassen.
Und ich habe letztes Jahr noch ein Buch gelesen, Gary Stevenson heißt der, Das Milliardenspiel. Und der war Trader bei Goldman Sachs, glaube ich, in England und ist da reingerutscht. Also eigentlich eines der wenigen Arbeiterkinder, die dann dort wirklich einer der Top-Trader wurde. Ist dann auch hinterher total abgedreht, das beschreibt er alles in dem Buch. Und das war zu Zeiten der Finanzkrise. Und er sagt, was wir da gemacht haben, ohne Kontrolle. Und es ging nur darum, unser eigenes Vermögen möglichst zu steigern. Und deswegen traue ich diesen ganzen vertraglichen Gestaltungen null über den Weg. Das ist mir alles viel zu kompliziert. Ja. Ich hatte mal eine Bekannte, die war bei einer großen Bank zuständig für die Bewertung von solchen Swaps. Und sie hat gesagt, das ist das Komplexeste, was ich jemals in meinem Leben gemacht habe und was ich jemals tun werde. Noch komplexer geht nicht. Und wenn es dann keiner mehr versteht, dann führt das irgendwann dazu, wenn so eine Blase platzt, dass uns das alles um die Ohren fliegt. Und dann möchte ich zumindest sagen, meine Aktien sind jetzt auch um 50% gefallen, aber die liegen da doch. Ich muss nicht einen Insolvenzverwalter bei irgendeiner Bank, der irgendwo wie Lehman dort irgendwie so ein Schweinkram gemacht hat, mit dem darüber sprechen, ob ich noch 5%, 10% meines Vermögens bekomme. Dann warte ich lieber, nehme ich lieber die 50% und warte, bis die wieder 50% gestiegen sind.
Hast du vollkommen recht mit. Ich glaube, das ist auch ein ganz gutes Schlusswort zu dem Thema. Ne? Also es gibt da irgendwie nicht so das eine richtig oder falsch. Ich habe natürlich auch ganz viel Literatur, ganz viele Berichte, auch ganz viele Erfahrungswerte. Ich habe auch Leute im Bekanntenkreis, die sind unglaublich erfolgreich damit, dass die wirklich Einzeltitel traden, ja, und die haben irgendwie so ein natürliches Gespür dafür und springen immer genau im richtigen Moment auf den richtigen Titel drauf und verkaufen den auch wieder zum richtigen Zeitpunkt. Keine Ahnung, wie die das machen. Mir liegt das Talent auf jeden Fall, ist mir nicht in den Schoß gefallen. Irgendwann habe ich dann auch aufgegeben und gesagt, okay, das macht keinen Sinn, demjenigen nachzueifern, weil das bei mir klappt's einfach nicht, ne? Genauso wie es Leute gibt, die andauernd irgendwie super Immobilien schießen und da irgendwie gut mit klarkommen. Ich glaube, jeder muss da, vorausgesetzt, man beschäftigt sich mit der Materie und versucht sich da wirklich mal reinzufuchsen. Manche Sachen sind auf den ersten Blick nicht immer unbedingt direkt transparent, aber wenn man sich wirklich da mal mit beschäftigt und es gibt super Erklärungen, alleine schon, weil heute auch Copilot oder ChatGPT dir da gut helfen, dich da ein bisschen reinfuchsen, die Sachen mal ausprobieren und dann das nehmen, womit man sich halt gut fühlt am Ende des Tages. Ja, und versucht immer, also ich bin schon natürlich ein Anhänger davon, und in dem Fall bin ich dann sogar ein schlechtes Beispiel, dass man natürlich eigentlich seine Asset Allocation schon irgendwie versuchen sollte auszutarieren. Ja. Aber es gibt auch durchaus mal Zeiträume, da kann man das ein oder andere, den ein oder anderen Vermögensgegenstand mal in die ein oder andere Richtung drehen. Ja. Außer bei Immobilien. Das ist nicht so einfach, weil die Transaktionskosten und die Dauer eine andere Geschichte sind.
War das nicht Costellani, die gesagt hat, wer Geld hat, kann spekulieren, wer kein Geld hat, muss spekulieren.
Und,
ich glaube, das ist insofern, ist es erstmal ein Luxus, dass man diese 10,4% Sparquote, wenn man die hat und das überhaupt kann. Und dann sollte man zusehen, dass man sich nicht in 28% Versicherungsverträge reinquasseln lässt, nur weil der Arbeitgeber dann ein Modell anbietet, das auf den ersten Blick ganz gut aussieht. Ich hatte selber mal einen Riester-Vertrag, als ich noch angestellt war und das konnte. Habe ich, glaube ich, ein Jahr eingezahlt und es war damals schon, damals ging das noch, war es ein Fonds. Und selbst da fressen die Gebühren jedes Jahr. Ich habe es mir neulich mal wieder angeguckt, da sind aus knapp 3.000 Euro sind jetzt 9.000 Euro geworden. Es ist allerdings auch 20 Jahre her.
Ja, ich glaube, die Sparquote, also unsere ist wahrscheinlich sogar relativ ähnlich, aber das hängt auch einfach damit zusammen, dass wir mit meinem Job und dem, den meine Frau macht, auch jetzt einfach gut gestellt sind, muss man ganz klar so sagen. Das wissen wir auch zu schätzen. Ja. Ich glaube, was bei vielen Menschen in Deutschland das Thema ist, dass sie sagen dann, ich kann mir keine hohen Sparquoten leisten, weil ich am Ende des Tages nicht genug Netto habe. Und wenn man dann mal anfängt reinzugucken, dann haben halt einfach viele Leute das Problem, dass sie entweder sehr hohe Mieten bezahlen müssen, dann ist das ja sogar eigentlich doppelt bitter, weil sie haben gar keinen Gegenwert, der sich da irgendwie in einer Tilgung bei einer Immobilie aufbaut. Oder aber sie haben halt eine Immobilie angeschafft, die so teuer gewesen ist mit allen Transaktionskosten und vielleicht sogar noch Sanierungskosten drumherum, dass diese Immobilie am Ende des Tages einfach überproportional viel auffrisst. Psychologisch verstehe ich das, also wer erlebt das nicht, wenn man sich in seinem privaten Umfeld oder im beruflichen da mit den Leuten mal austauscht und fragt, wie sieht's denn aus? Habt ihr eine eigene Immobilie? Wann, wie, wo habt ihr die gekauft? Ja, oder seid ihr auf der Suche? Und wie wirklich in Anführungsstrichen verzweifelt die Leute da manchmal sind, ja, weil sie der Meinung sind, sie müssen unbedingt zwingend in diese eigene, ihnen gehörende und dann aber hoch fremdfinanzierte Immobilie rein. Ja. Das ist eigentlich eine sehr psychologische Diskussion und das ist so, dass da gebe ich den Leuten so ein bisschen den Rat, überlegt euch das halt. Also wenn ihr euch, dann ist das eine Lifestyle-Entscheidung, dann ist es auch okay, dann müsst ihr auch mit den ganzen Ups und Downs da drumherum leben. Aber wenn ihr euch da mal intensiv drüber Gedanken macht und vielleicht nochmal einen Schritt zurückgeht, dann nochmal überlegen, macht das wirklich Sinn, so viel vom Einkommen, das man netto hat, in eine einzelne Immobilie reinzufeuern, ja, wo ich aktuell auf jeden Fall meiner Meinung nach hohe Bewertungsrisiken drin habe. Ich sage einfach nur mal folgendes Stichwort. Momentan haben wir Wohnraummangel, aber wir haben auch eine demografische Entwicklung und uns werden ein Teil unserer Mitbürger in diesem Land aus physiologischen Gründen leider in nicht mehr allzu ferner Zeit verlassen. Und was passiert mit den Immobilien, die denen heute gehören und die heute bewohnt werden? Ja, und wenn dann plötzlich doch nicht mehr so ein Angebots-Shortage, also oder Nachfrageüberhang, ja, am Immobilienmarkt vorherrscht, was macht er dann mit den Immobilienpreisen? Ist halt blöd, wenn ich dann 15 Jahre vorher zu den extremen Boompreisen dann gekauft habe und darüber dann auf einmal so eine Asset Deflation mitmache. Ja, und wenn ich das dann als wesentlichen Vermögensgegenstand in meiner persönlichen Vermögensübersicht habe, dann ist es halt ein hohes Risiko. Deswegen summa summarum, überlegt euch das gut, ob ihr auf die eine Immobilie gehen wollt. Überlegt es euch aber auch gut, ob ihr das so macht wie ich und sagt, ich investiere in Startups und in Unternehmensbeteiligung. Muss man auch wollen, das Risiko muss man auch kennen. Oder versuche ich das irgendwie auszutarieren, ja, mit drei bis vier verschiedenen Asset-Klassen. Ja. Dann ist man eigentlich gut aufgestellt, meiner Meinung nach.
Ich muss dir abschließend noch einmal widersprechen.
Mensch, heute ist ja der Wurm drin.
Nein, alles gut.
Nein, alles gut, das ist so, ist ja auch gut so.
Nee, alles gut. Ich glaube, wenn ich so zurückdenke, die beste Investition, die ich machen konnte, war, eine eigen bewohnte Immobilie zu haben, auch wenn es teuer ist und auch wenn es ein, was wir immer sagen, ein Klumpenrisiko ist. Ich glaube, dass es uns heute viel zu gut geht und viele außer Acht lassen, auch wenn es heute teuer ist, dass es leichter ist, eine Immobilie zu finanzieren als es vielleicht noch unsere Eltern getan haben. Man muss einfach sagen, unsere Eltern sind dann halt nicht um die Welt gejettet, um Urlaub zu machen und hatten auch nicht den Anspruch, diese vielen Konsumausgaben zu tätigen. Dann wurde das Haushalt abbezahlt bei höheren Zinsen. Und ich kann für mich sagen, ich bin heilfroh, dass mich keiner aus dieser Bude hier irgendwann per Eigenbedarfskündigung rausholt. Und jetzt kommen wir wieder vielleicht zu dem Thema Erbschaft. Zum einen ist es wie eine Spardose, wenn du monatlich die Tilgung bezahlst. Das ist schon mal etwas, was dort immer reingeht. Und das ist das Eheste, was dann vielleicht auch an Kinder weitergegeben wird, die dann das Glück haben, wenn sie selber eine Familie haben, dass sie dann vielleicht dann nicht vor der Problematik stehen, bis dahin 5 Millionen irgendwo eine Eigentumswohnung kaufen zu müssen oder ein Häuschen mit Garten. So, deswegen, der emotionale Faktor, den darfst du nicht unterschätzen.
Das tue ich ja nicht, deswegen stimme ich dir da ja sogar zu. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht rübergebracht, dass ich jetzt immer komplett gegen die Immobilie wäre, sondern dass es die Höhe der Anschaffungskosten ist, die es ausmacht, ob es sinnvoll ist, die Immobilie im Rahmen meiner Einkünfte mit reinzunehmen. Wenn ich halt gar keine Sparquote mehr habe, finde ich es nicht sinnvoll, auch wenn ich das natürlich psychologisch nachvollziehen kann, dass jemand unbedingt diese Immobilie haben möchte, um dann genau das sagen zu können, was du gerade gesagt hast. Oder ob es sinnvoll ist zu sagen, okay, ich gucke mich lieber nochmal um nach einem anderen Objekt, was in meine Einkunftsklasse einfach besser reinpasst und habe trotzdem noch eine Sparrate, um dann alternativ was zu tätigen. Und was ich beobachte, ist, dass die Leute halt sagen, sie sind nicht in der Lage, weiter Rücklagen aufzubauen und irgendwie in ETFs, Aktien, wie auch immer, zu investieren, weil sie keine Sparquoten mehr haben. Und wenn man dann mal weiter reinbohrt, dann haben sie keine Sparquote, weil alles für diese eine Immobilie rausgeht. Und das war eigentlich nur der Kritikpunkt, den ich äußern würde. Ansonsten hast du natürlich recht. Also eine eingenutzte Immobilie zu haben, hat definitiv seine Vorzüge. Das ist so.
Gut. Jetzt sind wir ein bisschen vom CFO-Thema abgekommen und haben schon lange gesprochen, aber ich glaube...
Finde ich eigentlich gar nicht. Passt schon auch irgendwie da rein, weil was ich beobachte, das ist so mein letztes Wort für heute, ich bin in einem mittelständischen Unternehmen tätig als Geschäftsführer und CFO und ich habe auch Situationen, wo meine Belegschaft über rein fachlich-berufliche Themen in mein Büro reinkommt und mich Dinge fragt. Ich habe auch schon mal einen Kollegen gehabt, der mich gefragt hat, würdest du diese Immobilie kaufen? Ja. Also im Sinne einer guten Relation zu den eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kann das manchmal gar nicht schaden, auch mit dem mal über solche privaten Sachen zu diskutieren. Außerdem interessiert es mich natürlich auch, dass meine Kolleginnen und Kollegen, ich sag mal, abgesichert sind und keiner von denen in der absoluten finanziellen Notsituation, zumindest nicht lange, agieren muss, weil darunter leidet logischerweise irgendwann die Performance. Ja. Also für mich ist das schon auch ein Fakt, kommt immer auf die Unternehmensgröße an, aber das ist schon ein Thema, das ist wichtig für die Mitarbeiterbindung und für die langfristige Zusammenarbeit, dass man da seinen Kolleginnen und Kollegen vielleicht auch mal mit Rat und Tat zur Seite steht oder immer zumindest ein offenes Ohr hat. Ja? Oder wir haben auch schon unseren Anwalt am Ende des Tages dann dem Kollegen zur Verfügung gestellt und gesagt, hier, der soll dir helfen, wir covern das erstmal und dann lösen wir das Thema für dich erstmal privat und dann kannst du bei uns wieder ganz normal weiter performen und wir, wie wir das hinten raus klären, das stimmen wir dann ab. Von daher finde ich das gar nicht so falsch als CFO, wenn man sich auch mal mit diesen Themen dann beschäftigt.
Absolut richtig und am Ende ist ja alles Finance. Ich erinnere an ein Buch, was ich vor 2 Jahren mal gelesen habe, The Wisdom of Finance, wo es darum ging, diese ganzen Parallelen aus der Bibel und aus Literatur, aus Kinofilmen, Verbindung zu bringen mit Finance-Themen wie Versicherungsverträge, Arbitrage und so weiter. Das steht da ja alles schon drin. Von daher ist es ein großer Teil unseres Lebens und ich hoffe, dass er euch jetzt nicht gelangweilt hat, weil wir hier sehr privat heute über nicht nur Steueränderung für dieses Jahr gesprochen haben, sondern auch, wie wir versuchen, unser Geld anzulegen, unser Risiko zu streuen. Und von daher vielen Dank, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, zuzuhören. Und dann bis demnächst. Thomas, vielen Dank.
Ich danke dir und danke den Zuhörern und bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke.